Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort noch einmal aus dem Johannesevangelium im 2. Kapitel. Und am 3. Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war auch da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Der Herr segne das Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, in der Zeit, wo nur noch über Klimaerwärmung und Klimaschutz geredet wird, da haben wir ein Wort, was auch mit dem Klima zusammenhängt, schon wieder fast vergessen. Wisst ihr noch, was Smog ist? Das war damals, als man anfing, über die Abgase zu reden, die wir mit unseren Autos produzieren. Das entsteht bei so einer besonderen Wetterlage. Wenn kalte Luft über einer Großstadt sitzt und oben drüber warme Luft hängt oder es schon warm geworden ist und die Winde angenehme warme Luft daherblasen, dann bleibt aber die kalte Luft über der Stadt hängen, es bewegt sich nichts und die Abgase ziehen da so richtig rein, es ist nebelig und rauchig und die Luft wird immer schlimmer und ja, aufgrund der Wetterlage können die Abgase nicht abziehen. Ihr Lieben, in unserem Leben scheint es auch manchmal so zu sein, als ob wir eine Smog-Wetterlage haben. Das sind die ganzen Alltagsprobleme, unsere Sorgen um Wohnung und Beruf, um die Familie, um die Karriere. Und eigentlich wissen wir doch, über allem strahlt Gottes Licht. In die Welt gekommen, Jesus ist unser Bruder geworden, er kennt unsere Sorgen, er hat zugesagt, dass er unsere Sorgen tragen will, dass er unsere Sorgen will, dass wir ihm alles geben können, was uns bedrückt und berührt. Eigentlich wissen wir das, dass die Sonne scheint, aber diese fette Wetterlage vom Smog, die sitzt halt auf unserem Leben wie eine Dunstglocke. Und das Licht der göttlichen Gnade scheint nicht hereinzukommen. Was wir heute hören, dieses Gotteswort, was wir betrachten von der Hochzeit in Kana, das zeigt uns, wie Jesus in den Dunst unseres Lebens, in diesen Smog eindringen will und ihn durchdringen, erleuchten und erhellen will. Wir hören also von diesem Hochzeitsfest, Jesus war inzwischen etwa 30 Jahre alt gewesen. Auf ihm lagen sozusagen diese Verheißungen, ihr wisst, was die Hirten gehört hatten, das Kind, was geboren wird, Christus, der Retter, ist da. Und die Weisen aus dem Morgenland hatten von diesem Retter gehört und gesagt, und der Simeon im Tempel hat sich gefreut, dass der Retter da ist. Und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, so wird uns berichtet. Und sie wartete. Sie wartete darauf, dass Jesus nun endlich mal anfangen wird, was zu tun. Sie hatten von seiner Herrlichkeit etwas gesehen. Ihr kennt die Geschichte von dem 12-jährigen Jesus im Tempel, als Jesus da bei den Gelehrten sitzen geblieben war und ihnen Fragen stellte, über die sie sich wundern mussten. Aber dann war das Leben wieder Alltag geworden. Und Maria wurde sozusagen unruhig und dachte, er muss doch jetzt endlich mal was tun. Es muss doch endlich mal etwas passieren. Seine Herrlichkeit, die sollte doch nun endlich offenbar werden. Und da schien sich eine Gelegenheit zu ergeben. Maria war eingeladen auf eine Hochzeit, gar nicht weit von Nazareth, in Kana. Da kann man, glaube ich, rüberschauen in das andere Dorf. Vermutlich war es Verwandtschaft, sodass Jesus auch eingeladen war bei dieser Gelegenheit. Und er kam nicht allein, er kam mit seinen 12 Jüngern. Die Hochzeiten damals liefen anders als in unseren Tagen. Jüdische Hochzeiten, die waren das Fest überhaupt. Da war das ganze Dorf eingeladen, die ganze Verwandtschaft. Und man feierte auch nicht nur an einem Tag, sondern das Fest zog sich dann eine ganze Woche hin. Und da gab es ein Problem. Der Wein wurde alle. Und das war ungefähr so das Dümmste, was passieren konnte. Auf einer Hochzeit damals, da gehörte Wein dazu, zur Fröhlichkeit und zum Zeichen. Wir freuen uns, wir haben genug, und dann hatten sie doch nicht genug. Und Maria war offensichtlich eingeweiht in die näheren Angelegenheiten der Familie. Sie hatte davon Wind bekommen, dass es da Schwierigkeiten gab. Und da können wir uns ganz gut vorstellen, wie sie auf einmal dachte, ja, das ist doch die Gelegenheit. Jetzt könnte doch Jesus endlich mal etwas tun. Er könnte doch eingreifen. Er könnte doch bei der Gelegenheit gleich mal ganz öffentlich zeigen, was in ihm steckt. Und so geht sie zu ihm und sagt ihm im Vertrauen, sie haben keinen Wein. Jesus ist Gottes Sohn. Das glaubt die Maria. All die Worte, die sie gehört hat, haben in ihrem Herzen den Glauben erweckt. Er ist Gott, er kann ihr helfen. Umso mehr erstaunt uns dann die Antwort, die Maria von Jesus bekommt. Wer den alten Luthertext kennt, der weiß, dass diese Antwort geradezu harsch klingt. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Wenn man es sich genauer anschaut im Urtext, das ist nicht ganz so hart. Was ist denn, Frau, was ich mit dir tue oder was haben wir noch zusammen miteinander zu tun, fragt er. Und das hat seinen tieferen Sinn. Es ist ja auffällig, dass er sie nicht mehr als Mutter anredet, sondern dass er sagt, Frau, ich kann meine Angelegenheiten jetzt nicht mehr mit dir abstimmen. Meine Stunde wird schon kommen, aber das entzieht sich dein Wissen und da muss sie sich nicht mehr drum kümmern. Die Mutter muss einen Schritt zurücktreten. Sie ist jetzt nicht mehr besonders diejenige, die auf das göttliche Kind aufgepasst hat, sondern sie muss sich zurücknehmen. Sie ist jetzt eine Frau wie alle anderen auch. Jesus sagt ihr, meine Stunde ist noch nicht gekommen, die wird schon kommen, das wird schon Zeit, aber ich bespreche das nicht mehr mit dir. Es geht jetzt nach Gottes Zeitplan. Und so musste die Mutter von Jesus lernen. Jesus ist Gottes Sohn. Und das bedeutete auch, dass er für sie nicht mehr in dem Maß verfügbar war. Wir lernen daraus, dass Maria in der Heilsgeschichte bei unserer Erlösung keine besondere Rolle spielt. Das ist nur leider in der kirchlichen Tradition so geworden, dass man einen regelrechten Marienkult zum Teil eingeführt hat und dass die Maria fast an die Stelle von Jesus tritt oder zumindest gleich mit ihm steht. Nein, wir brauchen keine Marienheiligtümer. Wir brauchen keine Wallfahrten zu Mariengedenkstätten. All das ist nicht biblisch. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er setzt Maria zurück in die Reihe aller anderen Menschen. Und dann ist ja auch so interessant, was die Maria den Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Wir sollen auf ihn schauen, auf Jesus und nicht auf die Maria. Maria musste warten. Sie hatte schon viel Geduld gehabt und sie musste weiter warten darauf, dass Gott seinen Heilsplan in die Tat umsetzt. Wie viel hast du schon gebetet und hattest den Eindruck, Gott hört dein Gebet nicht? Wie oft hast du vielleicht schon geklagt und hast gesagt, Herr, hilf mir doch. Und deine Geduld ist ausgelaufen. Wir sollen eben auch Geduld haben und darauf warten, wann es die Zeit ist, dass Gott eingreift und dass Gott handelt. Jesus ist Gottes Sohn. Das musste Maria lernen, damit umzugehen. Und das Brautpaar dort in Kana erlebt das einfach. Also, der Wein war alle. Das war in einer jüdischen Hochzeit ein regelrechtes Desaster. Was konnte man noch tun? Heute würden wir vielleicht sagen, naja gut, dann trinken wir eben weiter Limonade oder Wasser, das ist ja nicht so schlimm. Aber damals war das wirklich schlimm gewesen. Und sie wussten sich keinen Rat mehr. Sie hatten recht, die regelrechte Sorgen gehabt. Da war also diese Dunstglocke von unseren alltäglichen Problemen, in der wir auch so oft drin hängen. Und ja, sie hatten Jesus in der Hochzeitsgesellschaft. Sie mussten sich doch überhaupt keine Sorgen machen. Jesus war da. Er konnte doch helfen. Aber das wussten sie noch nicht. Und so drohte dieses Fest einen bitteren Beigeschmack zu bekommen. So drohte dieses Fest sogar ein bisschen trauriges Fest zu werden. Wenn wir es uns heute anschauen, in unserer Zeit, da könnte man natürlich auch eine ganze Predigt danach darüber halten, dass da eben geheiratet wurde. Und was das bedeutet, in unserer Zeit zählt die Ehe nicht mehr viel. Und vielleicht kann man an der Stelle wenigstens einen Gedanken kurz anschneiden. Sie feierten ein Fest, um die Ehe öffentlich zu machen, das Eheversprechen öffentlich zu machen. Wer die einschlägigen Filme im Fernsehen sieht, von Rosamunde Pilcher über, wie heißen die noch alle, ja, da ist immer die große Liebe, die Basis für die Ehe. Und wenn die dann nicht mehr da ist, die große Liebe, dann gibt es guten Grund, auseinander zu gehen und sich die neue große Liebe zu suchen. Das ist meistens die Geschichte von diesem Film. Nein, die große Liebe ist schön, wenn sie da ist, aber die ist nicht die Basis der Ehe. Sie feiern dort ein Fest und machen ihre Ehe öffentlich. Das ganze Dorf soll es wissen, die ganze Verwandtschaft soll es wissen, die beiden haben sich die Ehe versprochen. Und das ist die Basis der Ehe. Sie haben sich die Ehe versprochen. Darauf lastet die Ehe. Das ist das Fundament. Und auf diesem Fundament kann dann dieses wunderschöne Haus gebaut werden, einer Familie, und da kann auch wunderschöne Liebe wachsen drauf. Aber ihr seid alle lange genug verheiratet, um zu wissen, dass die großartigen Gefühle nicht immer anhalten. Dass die auch mal weg sind. Und dass sie auch mal wiederkommen. Die Basis der Ehe ist dieses Fest, was die dieses Ehepaar feiert, naja, nicht das Fest, aber eben das Versprechen, was sie sich gegeben haben. Und damit das Ganze nun nicht einen traurigen Beigeschmack bekommt, da greift Jesus tatsächlich ein. Er geht zu den Dienern und sagt ihnen, sie sollen diese Wasserkrüge, die am Eingang wohl standen, nochmal füllen. Die waren eigentlich da für die jüdischen Reinigungen, die geboten waren, die Gott eingesetzt hatte. Was werden die Diener gedacht haben? Kommen noch neue Gäste, müssen noch mal Füße gewaschen werden. Jesus gibt ihnen diesen Auftrag. Und Maria hatte ihnen ja schon gesagt, was er euch sagt, das tut. Er hatte sie Maria hatte sie ja schon darauf hingewiesen, dass Jesus möglicherweise etwas Ungewöhnliches anordnen oder sagen wird. Jesus war gekommen, um die alttestamentlichen Gebote der Reinigung zu erfüllen. Bis dahin hatte Gott viele Rituale eingesetzt, wie die Leute sich reinigen sollten. Aber Jesus war gekommen, das alles zu Ende zu bringen und zu erfüllen, indem er uns reinigt durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz. Und das war dort schon so angelegt, dass er eben diese Krüge für die rituellen Waschungen einfach nimmt für etwas anderes. Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie haben sich gewundert und haben es gemacht. Bis oben hin, nicht nur lässig. Und dann kommt der nächste Auftrag, der war noch seltsamer, bringt es dem Speisemeister. Und auch das tun sie und wundern sich, ob jetzt Wasser eingeschenkt werden soll. Der Speisemeister weiß von dem allen nichts und ist überrascht. Und stellt den Bräutigam zur Rede und sagt, also normalerweise macht man es ja so, dass man zuerst den guten Wein vorsetzt und dann, wenn die Stimmung schon gestiegen ist und so, dann kann man ja mal den einfachen Wein auch noch hinstellen. Und du hast bis zum Schluss den besten Wein zurückbehalten. Ist ja eigentlich nicht klug. Wir können es nur erahnen, wie sich der Bräutigam gefühlt hat an der Stelle. Diese Ermahnung hat er ganz sicherlich gern hingenommen, er war überrascht. 6 solche große Krüge, die eigentlich für die Reinigung da waren, da passten vielleicht so knapp 100 Liter Reinigung ein, die waren da mit dem besten Wein. 500, 600 Liter, da konnte das ganze Dorf noch ein bisschen weiter feiern. Und dem Speisemeister wird es auch klar geworden sein, man wird sich schnell rum erzählt haben, wo der Wein herkam. Das war kein organisatorischer Fehler vom Bräutigam, das war ein Wunder. Gottes Sohn, Jesus von Nazareth, der bis dahin eigentlich eher als der Sohn des Zimmermanns bekannt war, Gottes Sohn ist unter ihnen. Gott ist Mensch geworden. Und Gott kann die Kräfte der Natur in seine Hand nehmen. Er kann die Gesetze der Natur außer Kraft setzen. Das hat Jesus ja immer wieder dann gezeigt, als er den Sturm stillte, als er unheilbare Krankheiten heilte, als er sogar Tote zum Leben auferweckte. Jesus ist der Herr über die Natur. Und so hat er uns zugesagt, wir können alle Sorge auf ihn werfen. Er sorgt für uns. Er hat es zur Chefsache erklärt, dass wir haben, was wir brauchen zum Leben. Ja, und an dieser Stelle sehen wir eben, wie Jesus in diese Dunstglocke vom Smog, von dem alltäglichen Leben von den Leuten dort eindringt und ja, das Licht bringt, es heil macht. Wenn wir gefragt würden, welches Wunder, mit welchem Wunder sollte Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnen, dann würden uns alle möglichen Dinge einfallen. Er könnte eben einen Toten zum Leben erwecken, er könnte aber zumindest einen Kranken heilen. Vielleicht auch das Brot vermehren, dass Leute genug zu essen haben. Nein, Gott hat es gefallen, das erste Wunder zu tun auf einer Hochzeit. Das klingt ja fast wie ein Wunder für die Spaßgesellschaft. Jesus macht ein Wunder, er tut ein Wunder, um die Freude größer zu machen und um das Leid zu mindern. So erlebt es dieses Brautpaar in Kana in Galiläa. Wenn wir diese Geschichte zu Ende lesen, da kommt noch eine Zusammenfassung, die uns noch den tieferen Sinn erklärt. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe bisher davon geredet, dass Jesus ein Wunder getan hat. Und es war ein Wunder. Er hat die Kräfte der Natur anders geführt, als wir das kennen. Aber hier steht da, es ist das erste Wunder, was Jesus tat, sondern hier steht noch etwas anderes. Es ist das erste Zeichen, das Jesus tat. All die Wunder, die Jesus getan hat, sind Zeichen, sind Wegweiser, sind Zeichen, die uns zeigen sollen, wer er ist. Gottes Sohn ist auf die Welt gekommen, um die Sünde der Welt zu tragen. Er ist Gottes Lamm, der unsere Schuld trägt, der den Frieden mit Gott wiederherstellt, der am Kreuz für uns bezahlt. Der ist derjenige, der dort auf der Hochzeit in Kana das Wasser in Wein verwandelt. Es ist ein Zeichen. Das erste Zeichen, das Jesus tat, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Er zeigte, er ist nicht nur Mensch. Ja, Gott ist Mensch geworden, aber hinter diesem Menschen, den sie kannten, steht Gott. Gott steht da und kann den Dienern befehlen, dass sie Wasser bringen sollen, und es ist dann einmal Wein geworden. Unter den Zeichen für den Messias, die im Alten Testament gesagt waren und die Leute damals kannten, die auf den Messias warten, da war wohl eins dieser Zeichen, dass er eben die Fülle bringen wird, dass er die Fülle an Wein bringen wird. Und so war es für die Leute damals, die so in dem Alten Testament und in den Weissagungen und Vorhersagungen gelebt haben, war das ganz klar. Wenn er Wasser zum Wein macht, dann ist es wohl der Messias. Es ist wohl jetzt die Zeit angebrochen, wo Gott das Heil bringt. Er tat das erste Zeichen, dass wir diese Zeichen doch lesen lernen und dass wir doch diesen Wegweisern folgen können. Auf der Hochzeit gab es sicherlich viele, die sich darüber gefreut haben, dass jetzt so guter Wein da war. Und es gab genügend Leute, die den Wein getrunken haben und die dann nach Hause gegangen sind und eine kuriose Geschichte weitererzählt haben. Aber es waren einige, die tiefer gesehen haben. Die gesehen haben, dass er eben ein Zeichen getan hat und damit seine Herrlichkeit offenbart hat. Und dann heißt es, seine Jünger glaubten an ihn. Nicht alle. Viele haben wieder gezweifelt und haben gesagt, naja, wer weiß, was das war. Es war ja schön, dass wir dort genügend Wein hatten, aber er ist ja der Sohn des Zimmermanns. Seine Jünger, die glaubten an ihn. Und du? Siehst du Jesus als einen, von dem halt alte Geschichten erzählen, vielleicht als einen, den man sich schon durchaus mal als Beispiel nehmen kann, wie man edel lebt in dieser Welt und verantwortungsvoll und für die Sache der Geringen einstehen kann, sehe es für dich ein Vorbild, dann ist es zu wenig. Folge diesem Zeichen. Er ist Gottes Sohn. Gottes Sohn ist in die Welt gekommen. Jesus ist der ewige Gott. Und er will in die Dunstglocke deiner täglichen Sorgen eindringen. Er will dein Gewissen heil machen. All das, was dich plagt, wo du merkst, dass du von Gott weggelaufen bist, bring es ihm. Er will eindringen in diesen Smog, der unser tägliches Leben so vergiftet. Geh zu ihm. Er will die schlechte Luft wegreißen und die warme Luft von Gottes Liebe zu dir bringen. All das, was geschrieben ist, so heißt es dann später im Johannesevangelium, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wollen wir daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er in die Welt gekommen ist, in unserer alltäglichen Not und in unsere Schwierigkeiten, in den Smog, der uns umgibt, und dass er da Gottes ewige Wahrheit bringt und uns den Weg weist heraus. Durch die Vergebung, wenn wir an ihn glauben, dass wir wissen können, du bist Gottes Kind, das auch er erlöst hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.